etwas ist, was einen Unterschied macht und dass es sich lohnt, was wir hier tun. Also wir glauben, dass es sich lohnt, aber vielleicht im Alltag ist man sich da nicht immer so sicher, wenn man betet. Also ich weiß nicht, wie es dir geht. Ein Freund von mir hat letztens gesagt, ja, man erzählt ja doch immer nur die Geschichten, wo es funktioniert. Ja. Aber es gibt ja auch Situationen, wo man betet und sich irgendwie nichts bewegt. Eine so eine Situation, die hat mich letzte Woche echt schon ein bisschen entmutigt. Und obwohl ich euch nicht entmutigen will, erzähle ich sie trotzdem. Wir waren Mittwochabend, haben meine Frau und ich uns abends noch zusammengesetzt und sie hatte die gute Idee, lass uns einfach mal noch richtig beten. Und dann haben wir gebetet, weil die Nächte im Moment mit unserem Kleinen nicht so einfach sind. Und wir haben uns die Zeit genommen und wir haben einfach schön miteinander geredet und dann mit Gott geredet. War eine gute Zeit. Und eines unserer wichtigsten Anliegen war, Herr, lass uns doch eine gute Nacht haben. Ja, also es ist ungefähr genau das Gegenteil gewesen von dem, was wir gebetet haben. Es war irgendwie noch schlimmer als die letzten Nächte. Meine Frau hat gemeint, das ist die schlimmste Nacht, die wir hatten. Irgendwie konnte er überhaupt nicht schlafen. Jede Stunde war anstrengend irgendwie. Und wir waren froh, als es morgens war, dass das Thema irgendwie vorbei ist. Aber natürlich waren wir auch total todmüde. Und irgendwie habe ich mich schon gefragt, Gott, und wieso jetzt genau haben wir gebetet? Ja. Ich weiß nicht, wie es dir geht, ob du sagst, Gebet, das lohnt sich so richtig, oder ob du dich manchmal fragst, naja, beim Beten, da sage ich Gott ja eigentlich nur die guten Sachen, die er sowieso schon weiß und die er deswegen eigentlich auch sowieso schon tun könnte. Also warum mache ich das überhaupt? Ergibt es überhaupt Sinn? Jesus ist jedenfalls der Meinung, dass es sich absolut lohnt und dass wir das unbedingt weitermachen sollten mit dem Gebet, auch wenn wir vielleicht nicht immer zufrieden mit dem Ergebnis sind. Und deswegen lese ich uns da einen Text vor und möchte in eine Geschichte hineinschauen, die Jesus uns da erzählt. Lukas 18, ab Vers 1 bis 8, genau aus der Übersetzung, das Buch. Da steht: Jesus verdeutlichte seinen Jüngern durch eine Beispielgeschichte, dass man immer beten und dabei nicht müde werden soll. Er sagte: Es war einmal in einer Stadt ein Richter, der keinen Respekt vor Gott hatte und dem die Meinung anderer Leute völlig gleichgültig war. In dieser Stadt lebte auch eine Witwe. Sie kam zu diesem Richter und sagte: Hilf mir zu meinem Recht und verteidige mich gegen meinen Widersacher. Aber lange Zeit wollte er keinen Finger für sie krümmen. Doch dann sagte er zu sich selbst: Wenn ich auch keinen Respekt vor Gott habe und mich auch die Meinung der Leute nicht schert, will ich jetzt doch, weil die Witwe mich so belästigt, ihr zu ihrem Recht verhelfen. Denn sonst kommt sie am Ende noch und springt mir ins Gesicht. Da sagte Jesus, der Herr: Ihr habt gehört, was dieser durch und durch ungerechte Richter gesagt hat. Jetzt stelle ich euch die Frage: Wird Gott nicht den Menschen zu ihrem Recht verhelfen, die er zu sich gezogen und auserwählt hat, und die Tag und Nacht zu ihm schreien? Wird er sie etwa lange auf seine Hilfe warten lassen? Ich sag euch, er wird ihnen unverzüglich zu ihrem Recht verhelfen. Und dennoch stellt sich die Frage: Wird der von Gott gesandte Menschensohn, also wird Jesus eurer Meinung nach Glauben auf der Erde finden, wenn er kommt? Herr Jesus, ich danke dir, dass du uns mit diesem Text herausforderst, dass du uns begegnen möchtest heute Morgen. Schenk mir einfach die Worte, die wir alle hier hören sollen, und lass uns das verstehen und anwenden, Herr. Amen. Ja, eine ziemlich seltsame Geschichte, finde ich. Und zuallererst ist hier ja ein Richter, der irgendwie fehl am Platz ist. Zumindest mal würden wir sagen, das ist nicht so gut, wenn wir so einen Richter auf diesem Posten haben. Und dann ist da diese Frau, die schauen wir uns dann genauer noch an, die ein Anliegen mitbringt, ein Problem hat. Wir wissen nicht genau, was es war. aber sie kommt da an, ziemlich unbeholfen. Sie hat keinen Mann, das war damals dann schon nochmal eine Nummer schwieriger. Und dann, kriegt sie eigentlich nichts hin und weil sie, also sie bekommt nicht ihr Recht. Und weil sie es nicht bekommt, versucht sie es eben immer wieder. Und irgendwann ist dieser Mann so genervt von ihr, dass er ihr ihren Willen gibt. Ja. Und ich finde es ganz interessant, diese Geschichte genauer anzuschauen und zu überlegen, was sagt diese Geschichte uns über uns und über Gott, über die Menschen. Und manchmal gibt es Menschen in unserem Leben, die sind vielleicht wie diese Richter. Ja. Denen sind unsere Probleme eigentlich nicht wichtig. Denen interessiert es nicht, was in dir wirklich vorgeht. Ja. Kennst du Menschen, da unterhältst du dich mit ihnen und du merkst, eigentlich ist es für die gar nicht interessant, was ich sage. Diesen Mann, den interessieren die anderen Menschen um ihn herum überhaupt nicht. Und es ist eigentlich, ja, für ihn ist es in Ordnung, weil er hat seine Ziele erreicht, er hat seinen Karriereweg zu Ende gebracht. Und er denkt sich ganz ehrlich, nach dem Tod ist eh alles wahrscheinlich vorbei. Gott gibt's nicht, zumindest habe ich ihn noch nie gehört und erlebt. Er hält mich ja auch nicht auf bei dem, was ich tue, also mache ich, was ich will. Er lebt ein ziemlich entspanntes Leben, aber die Menschen um ihn herum merken, dass eigentlich keine Liebe, kein Interesse, keine Möglichkeit, irgendwie mit seinen Anliegen anzukommen. Und das Spannende ist ja, dass diese Frau, obwohl sie das wahrscheinlich gewusst hat, obwohl sie schon zigmal gehört hat, dieser Richter ist ein ungerechter Richter, also zu dem brauchst du gar nicht gehen, du brauchst es gar nicht versuchen, dass diese Frau trotzdem sich auf den Weg macht und sagt, hey, das muss ich trotzdem tun, da muss ich trotzdem hin, da muss ich vorbeischauen, weil mein Anliegen ist so wichtig und ich brauche jemanden, den das interessiert. Wer interessiert sich für deine Probleme? Es ist gut, wenn du jemanden hast, wo du weißt, der interessiert sich wirklich für meine Probleme. Manchmal haben wir so jemanden nicht, wo wir sagen, die Person interessiert sich wirklich für mich. Ich kann meine Sachen erzählen und es interessiert, es macht wirklich einen Unterschied für diese Person. Und da ist es ganz wichtig, dass man die Geschichte nicht falsch versteht, weil Gott oder Jesus vergleicht Gott nicht mit diesem ungerechten Richter, sondern er sagt, Gott ist anders als dieser Mann. Ja, wenn das schon bei so einem ungerechten Richter irgendwie funktioniert mit dem Anliegen, bei Gott funktioniert es auf jeden Fall, es kommt an. Ja, Gott ist nicht der Ungerechte, sondern wenn dann der gerechte Richter, Jesus macht mal diesen Vergleich, wenn ihr Menschen, die ihr doch böse seid, euren Kindern gute Gaben gebt, Matthäus 7, Vers 11, wie viel mehr wird euer Vater im Himmel denen Gutes geben, die ihn bitten? Und das ist so mein erster Teil vielleicht von diesem Abschnitt, bevor wir uns anschauen, warum ist dieses Gebet bewegend? Was ist der Charakter von diesem besonderen Gebet? Will ich dir sagen, Gott hat echtes Interesse an dir. Gott hat echtes Interesse an dir, nicht wie dieser Richter. Ja? Vielleicht denkst du, ja, Gott interessiert sich eigentlich nicht. Nein, Gott interessiert sich wirklich. Er ist hier an der Stelle anders. Und auch wenn Menschen um dich rum sich nur mit dir unterhalten, weil sie vielleicht sogar irgendwas nur von dir wollen, weil sie irgendwie deinen Nutzen brauchen, so ist Gott nicht so. Ihn interessiert es wirklich. Aber diese Frau, sie weiß es nicht, ob sie überhaupt erhört wird, ob es überhaupt einen Unterschied macht, dass sie da jetzt vor Gericht zieht, dass sie da jetzt alles versucht und trotzdem geht sie da hinein. Und sie macht drei Dinge richtig, die ich auf unser Gebetsleben übertragen möchte. Drei Dinge, wie unsere Gebete bewegend sein können und etwas bewegen in dieser Welt. Und das erste ist, der direkte Kontakt zählt. Ja. Obwohl diese Frau vielleicht schon hätte sagen können, okay, also mit dem Richter brauche ich es gar nicht versuchen, weil sie genug drüber gehört hat, versucht sie es trotzdem und geht selber nochmal den Weg. Ja. Vielleicht ist gerade jemand zurückgekommen und hat gesagt, hey, bei dem Richter, das war gerade eine Katastrophe. Ja. Das Urteil, also das ist einfach, total unmenschlich, was er jetzt hier geurteilt hat. Und vielleicht kennt sie diese Geschichte und hört diese Person, aber sie geht trotzdem hinein. Und ich glaube, so viele Menschen haben irgendwelche Sachen vielleicht über Gott gehört oder Sachen eingespeichert, wo jemand gesagt hat, hey, das und das ist in meinem Leben passiert, Gott war nicht da, Gott hat das und das falsch gemacht. Und natürlich kann es einen beschäftigen, es kann dich zurückwerfen, du kannst dir denken, hey Gott, also zu dem braucht man gar nicht gehen, weil diese Person hat so viel Blödes erlebt in ihrem Leben. Oder vielleicht, wenn man selber schon die Erfahrung gemacht hat. Diese Frau, sie macht erstmal eine schlechte Erfahrung bei dem Richter. Naja, und sie probiert es trotzdem nochmal. Sie wagt den direkten Kontakt. Sie geht einen Schritt auf diesen Mann zu, obwohl sie eigentlich davon überzeugt sein muss, dass es überhaupt nichts bringt. Und ich will dir sagen, das ist so viel wert, wenn du deine Fragen direkt an Gott stellst, wenn du nicht nur einfach allgemein die Frage stellst. Es macht einen riesen Unterschied, ob du sagst, warum lässt Gott Leid zu, oder ob du betest, Gott, warum lässt du mein Leid zu? Es macht einen riesen Unterschied, ob du sagst, warum gibt es so viel Böses, oder ob du sagst, Gott, warum gab es genau dieses Böse? Warum sind Christen so unchristlich? Oder ob du sagst, Gott, warum erlebte ich diese Christen als so unchristlich? Wieso war das so, Gott? Es macht einen riesen Unterschied, wenn du den direkten Kontakt wagst oder ob du das nicht tust. Jesus sagt, fragt sich am Ende dieser Geschichte, wird er, also der Menschensohn, wird Jesus, werde ich solch einen Glauben finden auf dieser Welt, dass Menschen noch selber diesen Schritt auf mich zugehen, dass Menschen selber nachfragen und den direkten Kontakt wagen. Und ich habe gemerkt in meinem Leben, wie das wirklich den Unterschied gemacht hat. Ich habe lange überlegt, ja, warum könnte das so sein? Und ich habe über Gott nachgedacht. Und irgendwann habe ich gesagt, Gott, so jetzt, wie sieht's eigentlich aus? Und nicht immer kam die Antwort sofort, aber immer wieder, wenn ich diese Fragen gestellt habe, eine Zeit lang, da habe ich mich gefragt, warum behandelt Gott manche Menschen irgendwie besser, bevorzugt die? Ja, hat er seine Lieblinge? Das kann doch gar nicht sein, das darf doch nicht sein. Aber irgendwie erlebe ich das genauso, Gott, und ich bin total unzufrieden. Und ich habe ihm das alles gesagt und irgendwann mal kommt die Antwort, ich merke so, okay, ich soll mal die Bibel aufschlagen, ich schlage die Bibel auf und ich lande genau auf der Stelle, wo David heftig von Gott bestraft wurde. Und ich habe mir gedacht, okay, also das mit den Lieblingen habe ich vielleicht doch irgendwie mir falsch gemerkt. Also Gott bevorzugt nicht manche Menschen. Er ist gerecht. Aber die Antwort, die habe ich von Gott gebraucht. Das hat mir nicht irgendjemand anders sagen können. Ich habe selber von ihm hören müssen. Und so, glaube ich, will Gott dir antworten. Und er will, dass du direkt mit ihm redest. Nicht nur über ihn redest, ja. Ich glaube, das kennen wir alle, wie unangenehm das ist, wenn irgendwelche Menschen über uns reden. Viel besser, wenn sie direkt mit uns reden. Und bei Gott ist es genauso, er will, dass du direkt mit ihm redest. Und das Zweite, das ist mindestens so wichtig, nämlich alle Karten auf den Tisch. Pure Ehrlichkeit. Diese Frau, sie macht sich hier fast schon zum Affen irgendwie. Das, was der Mann da sagt, der Richter da sagt, das ist wahrscheinlich schon genauso gewesen. Das heißt, ich denke, also die springt mir irgendwann ins Gesicht. Ja, so wie die auftritt, das ist ganz schön komisch. Aber warum ist es so? Weil das alles ist, was in ihrem Herzen ist. Das sind all die Gedanken, die sie die ganze Zeit mit sich trägt. Und sie überlegt sich, was kann ich tun, um mein Recht zu bekommen? Und sie denkt, ich hau einfach raus. Ich sag alles, was meine Probleme sind und ich erzähle die ganze Story und wenn er sie nicht hören will, ich erzähle sie ihm trotzdem. Ja. Und ich habe gemerkt, wenn wir beten, dann können wir so den formalen Weg starten und wir können irgendwie fromme Floskeln sagen, aber viel ja, nachhaltiger und viel besser ist es, wenn wir es schaffen, irgendwie diese pure Ehrlichkeit hinzubekommen. Ich liebe es immer, wenn Menschen beten, die noch nicht so lange gläubig sind, weil es gibt halt doch so einen Christen-Slang, einen Christen-Wortschatz, den wir uns alle vielleicht irgendwann mal so angeeignet haben und mit dem wir dann so beten. Und wenn Menschen beten, die Gott so überhaupt nicht kennen oder wenig kennen und noch wenig Kontakt mit ihm haben, dann fällt es alles weg und man merkt, hey, das ist ja pure Ehrlichkeit. Das sind ja ganz einfache Worte. Ja, so einfach darfst du mit ihm reden, genau mit diesen klaren Worten. Das, was Jesus am häufigsten, glaube ich, bei den Pharisäern kritisiert, ist dieses Heucheln, dieses die Dinge sagen, aber eigentlich was anderes meinen. Jesus sagt mal dieses, oder er zitiert Jesaja, dieses Volk ehrt mich mit den Lippen, aber ihr Herz ist weit entfernt von mir. Wo ist dein Herz, wenn du betest? Wo ist dein Herz, wenn du mit Gott redest? Und manchmal ist es ein Weg, sich dahin durchzudringen zu purer Ehrlichkeit. Die Karten auf den Tisch zu legen und zu sagen, Gott, so sieht's aus in mir. Das sind meine Probleme. Genau das beschäftigt mich. Genau das macht mir Sorgen und Kummer. Und die Witwe, sie erreicht etwas, weil sie eben dieses offene Herz hat. Weil sie nicht sich überlegt, was denken die anderen alle oder was, wie muss ich es vielleicht machen, damit es was bringt, sondern sie haut einfach raus. Das scheint ziemlich unprofessionell zu sein, was sie hier macht. Und genauso unprofessionell darf dein Gebet sein. Drittens, und das ist vielleicht so der schwerste Punkt, diese Frau, sie erlebt Rückschläge. Ich weiß nicht, wie oft sie bei diesem Richter war. Ja, das wissen wir nicht und das sagt dieser Text nicht, aber es hat zumindest mal nicht beim ersten Mal geklappt und vielleicht auch nicht beim zweiten Mal und vielleicht auch nicht beim fünften Mal, aber sie geht immer wieder hin. Und ich weiß nicht, was ihr Mangel war oder ihre Not war. Ja, vielleicht war es nur eine Schadensersatzklage oder so. Vielleicht ging es aber darum, ja, dass irgendwie, dass sie um ihre Kinder geklagt hat und dass da irgendwas Wichtiges war. Und dann ist die Dauer schon schwierig. Ja, dann ist so ein Prozess, wenn der sich hinzieht, ganz schön anstrengend. Ich habe so einen Gerichtsprozess mitbekommen, der sollte im April beginnen, dann hat er im Juli begonnen, ja, dann hat sich das noch weiter gezogen. Die Mutter ist schier durchgedreht. Diese Frau, sie muss ganz schön viel mitmachen, sie hält ganz schön viele Rückschläge aus und trotzdem bleibt sie dran. Das ist so mein dritter Gedanke, die Nacht aushalten. Ja. Ist in Bezug auf dem, was wir gerade erleben, irgendwie nicht unbedingt motivierend. Aber nach dieser besagten Nacht, von der ich am Anfang erzählt habe, wo ich gesagt habe, also Gott, was war denn das jetzt? Jetzt haben wir gebetet und jetzt war das die schlechteste Nacht. Da habe ich dann genau das gemacht, was ich im ersten Punkt meiner Predigt gesagt habe, nämlich diesen direkten Kontakt. Ich habe am nächsten Tag gesagt, Gott, also jetzt würde ich eigentlich schon gern genau wissen. Wieso laufen die Sachen so? Wieso ist es so kompliziert? Das wäre doch nicht so schwer gewesen, dieses Gebet zu erhören. Und in dem Moment erscheint mir unsere Geburt oder die ganze Geburt eigentlich von unserem Sohn so vor Augen. Und das war schon ziemlich heftig, weil ich gemerkt habe, wow, auch das hätte alles irgendwie einfacher sein können. Ja, 36 Stunden, das, was ich damit gemacht habe, ist wahrscheinlich nur ein Minimum von dem, was meine Frau damit gemacht hat. Und irgendwie war so die Frage von Gott so, bereust du irgendwas? Und ich so, nein, ich bereue nichts. Und dann war mir irgendwie so klar, also auch oder logisch erklären kann ich das immer noch nicht, aber manchmal sind die schweren Prozesse die, durch die die größten Wunder geboren werden. Manchmal sind die herausfordernden Kämpfe die, durch die sich am meisten bewegt. Und manchmal ist diese Zeit dieser Wachstumsschmerzen, dieser Prozess genauso wichtig wie das Ergebnis oder zumindest mal für uns, für unsere Entwicklung genauso wichtig wie das Ergebnis. Ist es nicht so, in den schweren Zeiten, also bei mir ist es so, bin ich empfänglicher für Gottes Wille? Bin ich empfänglicher für Korrektur? Hey, ich hasse eigentlich Korrektur, wenn ich ehrlich bin. Ja? Wer will schon korrigiert werden? Ich finde es ätzend. Aber in den schweren Zeiten bin ich dafür offen. Es sind die komplizierten Zeiten, die uns irgendwie auch etwas beibringen oder etwas, ja, etwas weiterbringen im Leben. Große Wunder entstehen oft durch diesen Prozess, durch diese Tage und Nächte, in denen die Sache noch nicht erledigt ist, in denen das Anliegen immer noch aussteht und immer noch vielleicht Gott noch nicht gewirkt hat. Wir haben als Gemeinde für einen Jugendlichen gebetet, der am Freitag, 2. September, einen schweren Autounfall hatte, von der Fahrbahn abgekommen ist, Schädel-Hirntrauma, im Koma lag. Und es wurden immer wieder so Tag für Tag Anliegen in unsere Gebetsgruppe gepostet. Und mein erster Gedanke, als ich das zum ersten Mal gelesen habe, war wirklich so der, okay, da weiß ich gar nicht, ob ich überhaupt beten will, weil irgendwie ist es, also das hört sich einfach so hoffnungslos an. Da zu beten ist schon irgendwie schwierig. Aber die Gemeinde hat es gemacht und viele haben sich eingeklinkt und manche haben immer wieder nachgefragt. Und Tag für Tag wird immer wieder was gepostet und man merkt so, okay, es gibt Fortschritte und es gibt noch ein bisschen Rückschritte, es tauchen wieder neue Probleme auf. Und nach zwei Wochen kommt dann die Nachricht, der Arzt ist begeistert von seinen Fortschritten, von diesem Jungen. Er wird heute auf die Normalstation verlegt. Er ist viel wacher, redet inzwischen lauter, auch wenn manchmal durcheinander. Er weiß von dem Unfall und ist dankbar, dass er noch lebt. Bitte betet, dass er zum richtigen Zeitpunkt in die Reha kommt. Wenige Tage später, dann ein Platz in der Reha wurde auch schon gefunden. Ja, man fragt sich, wozu diese heftige Tortur? Man kann es nicht verstehen. Aber was ist in dieser Zeit passiert? Was ist in dieser Zeit gereift? Irgendwie haben wir jeden kleinen Fortschritt gesehen. Wir haben jede Körperfunktion neu schätzen gelernt. Und eine ganze Gemeinde, die mitgebetet hat, oder die Menschen zumindest, die merken, wir stehen einander näher. Ja? Im Gegensatz zu den Menschen, die vielleicht manchmal uns in dieser Welt begegnen, die so sind wie dieser Richter, wo du nicht weißt, haben wir echtes Interesse. In einer Gemeinde, in der man so betet, da merken die Leute, hier hat man echtes Interesse an mir. Immer wieder wurden nachgefragt, und wie sieht's aus? Was hat sich getan? Alle waren beteiligt, alle waren dran. Jeder wollte wissen, wie sieht's aus, wie geht's ihm? Wir brauchen es, dass irgendjemand persönliches Interesse hat. Und Gebet ist auch ein Teil davon, dass wir aneinander Interesse zeigen. Und die Menschen erkennen, hier wird nicht nur von Liebe gelabert, sondern hier wird Liebe gelebt. Warum? Weil man kämpft hier füreinander im Gebet. Warum auch immer wir kämpfen müssen, das verstehen wir vielleicht nicht ganz. Aber wie cool ist es, wenn man sagen kann, ich war dabei, wenn die Sachen besser wurden. Ich habe mitgebetet. Ja? Ich weiß nicht, ob ihr diesen Slogan kennt, manchmal nach großen Veranstaltungen, ich war dabei. Ja? Oder nach irgendwelchen großen Weltereignissen, Toilettenpapierkrise 2020, ich war dabei. Ja? Viel, viel besser ist doch, wenn man sagen kann, Heilung nach irgendeinem Unfall, Bekehrung eines Arbeitskollegen, Heilung einer Krebskrankheit, ich war dabei, ich habe mitgebetet. Ja. Wir wissen nicht, warum es manchmal so ist, warum wir manchmal die Nacht aushalten müssen, aber es ist viel wert für die Menschen um uns herum und für Gott auch, wenn wir diese Nächte aushalten. Gott will etwas bewegen in deinem Leben, auch wenn du vielleicht manchmal das nicht sofort erlebst. Ja. Eine Sache, die mich auch in den letzten Wochen irgendwie beschäftigt hatte, war es in der Schule so, da ging es mir echt auch nicht so gut und ich habe gedacht, es ist einfach zu viel Arbeit, ich komme nicht so richtig klar und ich will eigentlich was bewegen, ich will hier einen Unterschied machen, aber ja, ich weiß gar nicht, was ich überhaupt tun kann, Gott, für dich, weil irgendwie muss ich lauter To-Dos erledigen, die haben überhaupt nichts mit dir zu tun. Und dann habe ich das Gott hingelegt und habe gesagt, Gott, ich würde gern hier einen Unterschied machen, ich würde gern was für dich hier tun. Ja. Und am nächsten Morgen kommt der ein Lehrer von einer Klasse und sagt, ja, Martin, könntest du kurz die Klasse vertreten? Ich muss noch irgendwas kopieren. 5 Minuten. Aus den 5 Minuten wurden 20, 30 Minuten. Und ich habe am Anfang nur zu den Schülern gesagt, ja, ich bin jetzt hier da. Ich bin ja Teil vom Sozialpädagogenteam. Also wenn ihr irgendwelche Fragen an mich habt, dann dürft ihr fragen. Ja, und dann haben wir erstmal über E-Autos geredet. Ja, und irgendwann kam die Frage, warum gibt es eigentlich Gott? Oder gibt es überhaupt Gott? Was denken Sie, Herr Ulmer? Ja. Und ich durfte eine Geschichte nach der anderen aus meinem Leben erzählen. Und ich habe gemerkt, so wow, ach cool, ich kann ein Unterschied sein. So, ich hätte in der Zeit oder ich hätte vorher auch einfach sagen können, ja, das ist halt so, irgendwie kann ich nichts machen und Gott, ja, dein Problem, wenn ich hier keinen Unterschied mache. Aber nein, ich habe dafür gebetet und auf einmal hat sich eine Tür geöffnet. Auf einmal ist ein Zeitraum entstanden, 20 Minuten und ein Schüler, der da glaube ich wirklich da ist, der hat gesagt, ja, okay, eigentlich bin ich atheistisch, aber das hört sich alles schon irgendwie ziemlich spannend an. Da muss man eigentlich genauer nachhaken. Und ich hoffe und ich bete für ihn, dass er nachhakt und dass er vielleicht Gott kennenlernt. Hey, du und ich, wir können einen Unterschied machen, aber nur unter einer Bedingung, wenn wir beten, wenn wir diese Möglichkeit nutzen mit Gott. Amen. Herr Jesus, ich danke dir dafür, dass du uns ans Gebet erinnerst, aber nicht nur um unser Gewissen irgendwie zu beruhigen, Herr, darum geht es nicht, sondern du willst mit unserem Gebet was ausrichten, Herr. Herr, und auch wenn es sich so anfühlt, als würden wir ganz alleine beten, Herr, du betest mit, du kämpfst mit. Und auch wenn vielleicht manchmal es für dich ein leichteres wäre, die Sachen sofort zu erledigen, du machst es schon richtig, Herr. Und ich bete, dass wir dir da vertrauen können, Herr. Dass wir dir wirklich vertrauen, dass du nicht dieser ungerechte Richter bist, sondern dass du dieser bessere Richter, der bessere Vater bist. Dass du echtes Interesse hast an uns. Herr, ich bete, dass es bei jedem Einzelnen hier ankommt heute. Und ich bete, dass wir im Alltag einfach ja, dranbleiben. Gerade da, wo es vielleicht schwer ist, wo unsere Fragen sind, dass wir sie direkt an dich stellen. Dass wir alle Karten auf den Tisch legen. Auch die, die uns nicht gefallen. Herr, und dass wir am Ende ja, die Nächte aushalten, aber dann auch diesen Tag von dir erleben. Das Wunder von dir. Amen.